Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Huhu, 2020, wie der Spiegel sich digital neu erfindet.
1920, wer die Influencer vor 100 Jahren waren.
Und 100 Jahre Radio, eine Zeitreise.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Sarah Marshall. Die ist Head of Audience Growth bei Condé Nast und gehört zu den insgesamt 233 Medienköpfen weltweit, die von der University Oxford und dem Reuters Institute für ihren Trendreport 2020 befragt wurden. Dieser liegt seit heute vor und zeichnet eine durchwachsene Sicht auf die Zukunft der Branche. Diese fällt für das eigene Unternehmen durchaus optimistisch aus, für die Medien insgesamt aber sorgt sie für Kopfzerbrechen. So äußerte sich Sarah Marshall besorgt, Zitat, ich bin immer optimistisch für die Branche gewesen, aber dieses Jahr sorge ich mich mehr denn je über Lesermüdigkeit und Nachrichtenvermeidung. Offensichtlich ist das ein Problem für die Demokratie und den Diskurs, nicht nur für die Medien.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, ich bin ja nicht so der Zahlenfuchs, aber trotzdem, irgendwie, wenn man sich das mal anguckt, scheint das schon paradox zu sein. Da sind nur 46% der für den Reuters-Trend-Report Befragten, die sehen die Zukunft des Journalismus insgesamt positiv. Da spielt sicherlich auch gerade der von Sarah Marshall benannte Aspekt der Nachrichtenvermeidung auch eine Rolle. Auf der anderen Seite, da haben aber die gleichen Befragten zu 73% angegeben, dass sie für ihr eigenes Unternehmen, Daniel hat es gerade schon gesagt, eine positive Zukunft erwarten. Und das stimmt mich irgendwie auch froh, denn die meisten Medienmacher, heißt das doch, geben trotz wachsender Herausforderungen nicht auf und glauben daran, eben ihre Zukunft selbst auch noch erfolgreich gestalten zu können. Was ich aber echt bemerkenswert finde, ist dabei eigentlich das Ergebnis mit Blick auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, denn da ist der durchschnittliche Zuversichtswert der Teilnehmer nur gerade mal bei 46%. Und das finde ich irgendwie doch ganz schön besorgniserregend. Und das kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr. Ne? Das Vertrauen in der Bevölkerung, das sinkt weiter, der politische Druck und der Gegenwind aus Teilen der Gesellschaft, der nehmen zu. Und in einigen Ländern, da werden ja auch bereits finanzielle Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gekürzt. Das heißt für mich doch eigentlich, wir sollten nicht pessimistisch sein, aber es wird in Zukunft noch mehr denn je darauf ankommen, für die Wichtigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzustehen, aktiv auch dafür zu werben und unsere journalistischen Werte in einer zunehmend aufgeheizten gesellschaftlichen Debatte konsequent zu verteidigen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin.
Tja, die Seite, die man immer aufruft, um mal eben zu sehen, ob das Internet gerade funktioniert, also die eigene Verbindung zum Internet, sieht seit dieser Woche anders aus.
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat nämlich sein digitales Angebot ja bereits 1994 gestartet. Ne? Schon ein Jahr danach gab es auch erste aktuelle Berichte und Spiegel Online war damit ein richtiger Pionier und zum Beispiel auch ja ungefähr 2 Jahre vor Tagesschau.de da aktiv. Und seitdem, da hat sich natürlich viel getan. Die Redaktion, die wurde größer, das Design moderner, aber in dieser Woche, da gab es ja doch einen richtigen Sprung.
Ja, es gibt ja so die einen oder anderen, die sagen so, meine Güte, da ist aber schon seit Jahren nichts mehr groß passiert, da ist nur so ein bisschen Veränderung stattgefunden und dann auf einmal stellt man fest, oh, jetzt sieht es dann doch ganz schön anders aus. Darüber reden wir jetzt mit unserem Kollegen, dem Medienjournalisten Daniel Buß, er nämlich am Dienstag kurz vor dem Neustart auch bei Spiegel Online zu Besuch war. Daniel, herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Ja, Daniel, was uns erstmal beim ersten Blick auffällt, aus Spiegel Online ist auch im Netz der Spiegel geworden. Das Logo, die Schriften, die Farben sind jetzt identisch mit dem gedruckten Magazin. Du hast uns aber gesagt, es geht eigentlich nicht nur um das neue Aussehen.
Ja, genau. Also, dass da jemand einen Pinsel zückt und dem Auftritt einen neuen Anstrich verpasst, das passiert ja bei solchen Portalen alle paar Jahre. Das ist Standard, darüber müssen wir eigentlich gar nicht reden. Viel interessanter ist aber, was gleichzeitig auch passiert ist, da sieht man ganz deutlich, wie der Spiegel künftig seine Zukunft sichern will.
Du wirst uns da ja gleich mehr zu verraten, aber vielleicht erstmal nochmal, wie steht denn eigentlich der Spiegel denn im Digitalen so da? Also, wenn wir über beispielsweise mal die wichtigste Währung reden, die Abonnenten.
Ja, also momentan habe ja etwa 125.000 Abonnentinnen und Abonnenten, die für den Journalismus im Digitalen bezahlen, für Spiegel Plus. Das kann sich sehr sehen lassen, auch im Vergleich mit anderen Anbietern, kommt aber natürlich noch lange nicht an die Auflage der gedruckten Ausgabe heran, die zu den besten Zeiten schon mal die Millionen geknackt hat. Der Spiegel will und muss da kräftig wachsen und das will er nun ausgerechnet mit einem neuen Ressort, das so gar nicht nach dem harten Spiegeljournalismus klingt, das den Titel trägt Leben. Das gibt's nur im Digitalen und damit eifert der Spiegel unter anderem der New York Times nach. Die hat mit Smarter Living, wie sie Lebenshilfe und Lifestyle nennt, viele Abos generiert. Das will man jetzt auch beim Spiegel tun.
Das ist ja auch ein bisschen lustig, wenn man sich das mal genauer überlegt, denn der Spiegel hat ja den Fokus immer auch ein bisschen belächelt dafür, dass er Gesundheitstitel öfter zu Verbraucher- oder Medizinthemen hatte als jetzt Politik.
Ja, aber da ist der Spiegel nun ziemlich pragmatisch geworden, wie mir auch Chefredakteur Steffen Klusmann erzählt hat, der so etwas wie Morgenluft wittert.
Wenn Sie sich mal angucken, was da draußen passiert, dann werden in den nächsten Jahren sehr viele alte Printmarken oder alte Medienmarken wahrscheinlich untergehen. Und die Frage, wer ist dann derjenige, der sozusagen das, was die anderen dann vielleicht gemacht haben, auch wenn es nicht zur Kern-DNA passte, wenn es aber trotzdem gut ins Portfolio passt, warum sollten wir das nicht tun? Warum sollten wir das dem Fokus oder dem Stern überlassen, wenn wir das vielleicht sogar besser hinkriegen und wenn es da draußen reihenweise Leute gibt, die dafür bereit sind, sogar ein Abo abzuschließen? Wir wären ja dämlich, wenn wir es nicht machen würden.
Sagt Spiegel-Chefredakteur Klusmann. Der Spiegel tritt nun also mehr denn je in Konkurrenz zum Fokus, aber wie wir gerade gelernt haben, auch zum Stern. Ich würde mal sagen, in diesen Häusern wird man gerade ziemlich alarmiert sein.
Ja, und das alles also, um auch künftig Geld zu verdienen. Man muss ja auch sagen, der Spiegel, der ist trotz einer Sparkur, die ja mal unter dem Motto Agenda 2018 lief, immer noch ein großer journalistischer Apparat. Von mehr als 500 Journalistinnen und Journalisten ist da ja häufig immer die Rede. Der Spiegel wird also jetzt immer kreativer, um das im Grunde auch zu finanzieren, kann man so sagen, oder?
Ja, es heißt, technisch sei der Spiegel nun auch in der Lage, Nutzerinnen und Nutzer kleinere Abo-Pakete zu schnüren, etwa nur für einzelne Themen. Daran werde nun gearbeitet. So will sich der Spiegel auch zumindest ein Stück weit von der klassischen Online-Werbung emanzipieren. Auch wenn der Spiegel im Digitalen noch immer von Jahr zu Jahr mehr Geld mit Werbung verdient. Das werde aber zunehmend schwieriger, weil immer mehr Nutzerinnen und Nutzer gar nicht mehr getrackt werden wollen, also nicht wollen, dass Werbedienste erfassen, wer sich für welches Thema interessiert und Werbung dann mehr oder minder persönlich zugeschnitten wird. Da denkt der Spiegel für einen nächsten Schritt auch über eine spezielle Abo-Option nach. Wer will, soll sich von Werbung und damit auch von Werbetracking quasi freikaufen können.
Aber damit ist der Spiegel ja nicht allein. Auch das Technikportal Golem schaltet für Zahlende die Werbung ab. Auch bei der Rheinischen Post, für die ich ja bis vor kurzem auch gearbeitet habe, ist das so. Was dabei aber auch immer interessant ist, wenn man nicht so sehr auf Werbung setzt, muss man nicht mehr so stark auf einzelne Klicks setzen.
Ja, und genau das hat der Spiegel nun auch erkannt. Er hat mit dem Neustart im Digitalen jetzt etwa auch die Klick-Bilderstrecken abgeschafft. Es baut sich also nicht mehr für jedes Foto einer solchen Galerie eine neue Seite auf. Der Leiter der Produktentwicklung, Stefan Ottlitz, sagte mir dazu, der Spiegel messe jetzt auch den Erfolg seines Angebots ganz anders.
Wir haben dafür intern ein Projekt aufgesetzt. Wie messen wir eigentlich einen Artikelerfolg in Zukunft? Und das ist eine Formel geworden, die letztlich sagt, für einen Text, der so und so viele Zeichen hat, 5000 Zeichen ist eine Standardlänge, waren die Leser hier länger drin als normal oder weniger lange drin als normal? Das wird dann in einen Indexwert umgerechnet und dann weiß man, war der Text jetzt relativ erfolgreich oder nicht für einen 5000-Zeichen-Text. Also wir werden künftig nicht mehr auf Klicks gucken in unserem Alltag, sondern auf einen, ist der Leser hier zufriedener als mit dem durchschnittlichen Text dieser Länge?
Sagt Stefan Ottlitz von der Produktentwicklung beim Spiegel. Und gleichzeitig ist der Spiegel aber natürlich weiter daran interessiert, dass möglichst viele Texte abgerufen werden und dann auch gerne gelesen werden. Dafür arbeitet jetzt beim Spiegel ein neuer Vorschlagsalgorithmus, der bei Nutzerinnen und Nutzern, die sich registriert haben, lernt, was sie gerne, will heißen, intensiv lesen. Dieser Algorithmus schlägt dann auch in einem Kasten mit dem Titel Meine Inhalte individuell neuen Lesestoff vor.
Aber wenn man das jetzt aber mal weiterdenkt, so eine kleine Box mit Empfehlungen, die könnte ja auch nur der Anfang sein.
Ja, mir sagte allerdings Barbara Hans, die in der Chefredaktion die digitalen Projekte verantwortet, die Startseite werde immer handgemacht von den eben, wie gesagt, mehr als 500 Journalistinnen und Journalisten, die es derzeit vielleicht auch noch sind. Was sie mir übrigens auch sagte, und das ist eine Bewegung, die wir hier in den Sendern ja schon länger sehr aufmerksam beobachten, manche auch so ein bisschen kritisch, Audio spielt eine immer größere Rolle beim Spiegel, ist jetzt noch stärker integriert in das Portal und dieser Bereich, der werde jetzt auch noch weiter ausgebaut.
Audio hat für uns eine enorme Relevanz. Warum? Weil wir glauben, dass Voice das Thema der Zukunft sein wird im Digitalen. Voice geht natürlich weit über die Podcast-Nutzung hinaus, aber wir mussten ja in diesem Feld auch erstmal lernen und haben damals mit dem Podcast zur Bundestagswahl gestartet und der geht inzwischen in Serie. Wir haben da jetzt auch Formate für bezahlte Podcasts, wo wir kooperieren mit Audible und das funktioniert sehr gut. Und wenn man sich überlegt, in welche Richtung die digitale Nutzung in Zukunft gehen wird, glauben wir, sind das die Themen Voice und Audio. Also nicht nur die Frage, wie liest man, sondern beispielsweise auch beim Autofahren, wie kann man da Inhalte konsumieren, und das wird übers Hören funktionieren.
Sagt Barbara Hans, und damit ist ja das Signal auch klar, der Spiegel wird sich im Digitalen breiter aufstellen. Schon kurz vor dem Start des Ressorts Leben, das Abos bringen soll, ist ein Podcast gestartet mit dem simplen Titel Smarter Leben. Eben auch dafür will der Spiegel nun stehen, eben nicht mehr nur für die großen Enthüllungen. Man kann fast sagen, der Spiegel ist jetzt eine Art One-Stop-Shop für den Journalismus geworden oder hat das zumindest irgendwie vor.
Daniel Buß, herzlichen Dank für den Einblick nach dem Relaunch des Spiegel. Ist Spiegel Online Geschichte? Auf der anderen Seite haben wir auch erfahren, wie der Spiegel nicht nur im digitalen harten Nachrichtenjournalismus macht, sondern auch auf neue Rubriken, wie zum Beispiel die Rubrik Leben setzt und sich auch auf eine Zeit für nach der Werbung vorbereitet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was macht man heute, wenn man Influencer werden will? Na klar, man startet eine Karriere bei YouTube oder bei Instagram oder gleich bei beidem. Keine Frage, Rezo und oder auch Bibi, die lassen da grüßen, ne?
Mit dem neuen Jahr ist ja auch der Beginn der 20er Jahre eingeläutet worden. Man muss eigentlich sagen, der 29er Jahre. Und wir stellen uns die Frage, wer waren eigentlich die Influencer der alten Zeit, also der alten 20er Jahre? Also Influencer, die noch nicht mit diesem hippen Begriff betitelt wurden.
Und dazu machen wir heute mit euch eine Zeitreise zurück. Kein YouTube, kein Instagram, aber ein anderes, junges Medium, das prägte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, das Radio. Stimmen, die wurden damals zu Stars ihrer Generation und möglich machte das die erste Rundfunkübertragung vor 100 Jahren in Deutschland.
Und wer die ersten Influencer waren, das weiß Rainer Sukko vom Funkeberg Königs Wusterhausen, denn dort gab es vor 100 Jahren die erste Radioübertragung. Darüber reden wir mit ihm heute Abend. Rainer, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Moin, moin.
Die erste berühmte Radiofigur für Kinder, also so eine Art Influencer, war der Funkheinzelmann. Was war das für ein Influencer?
Mann, nicht Man.
Mann, ja genau.
Der Funkheinzelmann war die erste Märchenfigur, die überliefert ist, die regelmäßig im Rundfunk für Kinder Geschichten erzählt hat. Durchaus auch mal belehrenden Charakters, aber eben eine Fantasiefigur, die, um das Medium Radio, glaube ich, auch so ein bisschen erklären zu können, sich unsichtbar machen konnte und Dinge tun konnte, die man vielleicht nicht so richtig versteht. Und so ein bisschen wie das Radio damals, das auch das war ja für Kinder anfänglich schwer verständlich. Und dieser Funkheinzelmann, der hat also die Figur des Funkheinzelmanns, hat also Geschichten erzählt, ganz vielfältiger Art, um letztendlich auf der einen Seite Kinder mit dem Medium Radio in Verbindung zu bringen, aber auch um Inhalte zu transportieren.
Bleiben wir nochmal dabei, der Kopf hinter dem Funkheinzelmann, der ist ja nicht ganz unumstritten, heute jedenfalls.
Ja, das ist Hans Bodenstedt. Der hat schon sehr früh mit dem Rundfunk Kontakt gehabt und hat sozusagen schon bei der alten NORAK durchaus eine leitende Funktion gehabt. Und mit der Gleichschaltung des Rundfunks hat er diesen erstmal verlassen 1933 und wurde dann aber von 39 bis 44 tatsächlich Herausgeber und auch zwischendurch Direktor durchaus nationalsozialistischer Verlage und hatte auch sozusagen entsprechende Literatur veröffentlicht und auch selbst geschrieben. Und umso interessanter ist es, dass er dann nach dem Krieg sozusagen also nahtlos wieder in den Funk ging und Chef des Kinderfunks des NWDR wurde.
Das ist, also, ist der Vorgängersender vom NDR und WDR, ne?
Richtig, also das ist, der NWDR ist quasi der die Rundfunkanstalt, die sozusagen im westlichen Bereich von den westlich Alliierten den Rundfunk betrieben hat.
Aber lass uns nochmal zurück in die 20er Jahre. Wie können wir uns das vorstellen? Wie klang denn der Funkheinzelmann?
Also ich würde vorschlagen, dass wir uns ihn am allerbesten selber vorstellen lassen. Dann hört man auch mal, wie der eigentlich gesprochen hat.
Hallo, ihr Kinder, hört mich an. Ich bin es, der Funkheinzelmann. Ich habe ein Zipfelmützchen auf mit einem roten Büschel drauf. Zieh ich daran, geht knicke, knack und 1, 2, 3, husch, bin ich weg. Dann kann kein Menschenkind mich sehen. Ich kann in alle Häuser gehen, kann alle bösen Kinder necken und brauche mich nicht zu verstecken. Denn eh mich einer hat heraus, bin ich schon längst zur Tür hinaus. Wisst ihr, was ich am liebsten tu? Abends, eh ihr geht zur Ruh, streich ich euch leise übers Härchen. Und dann erzähle ich euch Märchen von allem, was ich selbst erlebt dort, wo die Fee im Mondlicht schwebt, wo Elfen sich zum Tanz und Reigen vereinen nach dem Sang der Geigen.
Da muss man sagen, klingt ja doch heute im Jahr 2020 doch irgendwie ganz schön alt.
Und ich finde aber, also auch durchaus aufwendig gemacht, darf man nicht vergessen, insbesondere für die damalige Zeit. Das Ganze wurde in verschiedenen Medien produziert, sowohl auf Schallplatte verfügbar als auch als Buch. Also eigentlich das erste crossmediale Ereignis, was damals geschaffen wurde. Und wie gesagt, es sind Geschichten entstanden. Das Buch, oder ich glaube die Bücher, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber 24, 25 veröffentlicht und auch die entsprechenden Schallplatten dazu. Und ich schlage vor, wir hören mal in eine Geschichte rein.
Wer weiß denn was vom Heinerle? Ist das ein kleines Schweinerle? Hat es zwei flinke Beinerle? Und springt das kleine Heinerle vielleicht von Stein zu Steinerle? Wer sagt mir das? Wer sagt mir das?
Also, das war auch einigermaßen erzieherisch, was da passiert ist auch, ne?
Also, es ist wirklich, der Rundfunk ist nicht nur seinem unterhaltenden, sondern auch seinem belehrenden Charakter, den er ja am Anfang durchaus haben sollte, absolut nachgekommen. Also, das muss ich sagen, also gerade diese Funk-Heinzelmann-Geschichten sind da ein prägendes Beispiel für. Und es gab aber auch, also in den Anfangsjahren des Rundfunks, also wirklich auch richtige Programmschienen, die für Kinder gemacht wurden. Also es gab also den Kinderfunk und da will ich mal aus einem Rundfunk-Jahrbuch von 1920 eine Reaktion zitieren. Zur Bastelstunde. Mit unserem bunten Segelwagen, den du mit uns gemacht hast, gingen wir gleich auf die Straße. Da staunten die anderen aber. Wo habt ihr denn das her? Nun wollen alle Rundfunk haben. Und da sieht man mal, welche Macht damals das einzige, und das muss einem klar sein, das einzige Informationsmedium, was es gab, war der Rundfunk. Es gab nichts anderes.
Ich bin ja auch ein bisschen froh, dass wir nicht mehr so in Reimen sprechen müssen. Ne? Also so müssen wir jetzt wahrscheinlich sagen, nachdem wir nun gerade lange beim Funk Heinzelmann waren, was für Influencer gab es denn noch vor 100 Jahren, lieber Rainer? Das wird ganz schön anstrengend, wenn man das so durchziehen muss.
Also bevor wir noch zu anderem kommen, wo das eingesetzt wird, ist für mich nochmal wichtig. Es wurde zum Beispiel auch wirklich in der Schule sozusagen benutzt, dieses Medium Radio. Also zum Beispiel in diesem Buch hier von 1929 steht auch, ein Lehrer wird zitiert, der schreibt: Ich kenne meine Kinder gar nicht mehr, so still und so gefangen genommen habe ich sie noch nie gesehen. Die Größeren und Verständigen schütteln nur stumm die Köpfe, sie ahnen schon das unfassbare Wunder des Rundfunks. Also das hat auch wirklich was gebracht. Und wenn wir jetzt mal einen kleinen Sprung machen, einige Jahre später, sozusagen im Schulfunk, ja, da haben wir mal eine prominente Stimme, dem der Schulfunk auch heute noch durchaus bewusst ist.
Ich habe als Kind in der Schule Schulfunk hören müssen, weil es gab ja extra Schulfunkradios. Ich weiß nicht, ob ihr die noch erinnert, da ging der Lautsprecher zur anderen Seite. Da gab es eine Firma, die hat die hergestellt. Hinter dem großen Röhrenradio konnte der Lehrer dann in den wohlverdienten Frühmorgenschlaf überwechseln, während er dann die abstrahlte des Schulfunks nach vorne zur Klasse, und die mussten dann mit glühenden Ohren zuhören, wie dann Neues aus Waldhagen, weiß ich noch, oder der Tierarzt spricht oder solche Sendungen.
Und das war Dietmar Wischmeier, ein durchaus bekannter Humorist, der bei uns auf dem Funkerberg war und uns Geschichten über diesen Rundfunk erzählt hat. Und der uns übrigens auch erzählt hat, dass eigentlich einige seiner Rollen, die er so als Humormacher macht, also zum Beispiel der kleine Tierfreund, durchaus eine Parodie auf diese ersten Schulfunk-Geschichten sind, die da gemacht wurden, weil der Förster durch den Wald geht und die Flinte anlegt. Und das hat er da eben parodiert. Und weil Herr Pehler ja fragte, wer sind denn noch andere Influencer gewesen? Wenn wir so in die späten 50er Jahre gucken, dann muss einfach klar sein, Rundfunk war damals stocksteif. Also es gab damals noch die Unterscheidung zwischen U- und E-Musik, also Unterhaltung und ernste Musik. Und das wurde genau abgewogen. Und moderne Musik lief nirgendwo im Radio. Und das war die Zeit der Piratensender. Also damals wirklich schossen quasi Piratensender wie Pilze aus dem Meer quasi. Insbesondere vor England haben sie alte sozusagen Garnisonsstationen, die so im Meer installiert waren, und haben dort Piratensender aufgebaut mit teilweise nur wenigen 100 Watt Mittelwelle. Aber die haben dann sehr schön ins Land gestrahlt aufgrund der Verbreitung. Und dann konnte für die Jugend endlich Musik gemacht werden. Und das war eigentlich auch wieder so eine typische Influencer-Geschichte. Die haben für junge Menschen erstmalig moderne, zum Beispiel Rockmusik gesendet, die vorher überhaupt nicht verfügbar war. Die kannte man, wenn, von einer Schallplatte, wenn man sie sich leisten konnte. Ja, aber das war wirklich eine ganz große Revolution.
Ich finde das auch interessant, so diese Parallele, die man da so rein interpretieren kann, weil Social-Media-Influencer, die kennen ja heute auch jeden Trick, wie man die Algorithmen so bespielt, damit man auch, sag ich mal so, das System hackt, ja, mehr Reichweite zu bekommen. Und ein Piratensender war ja eigentlich so auch nicht vorgesehen, sondern die haben sich da auch einfach draufgesetzt, um was zu erreichen. Das finde ich irgendwie sehr interessant, dass das eigentlich immer so sich alles so wiederholt.
Und also die Piratensender hatten ja also sozusagen eine große Macht zu der damaligen Zeit, weil sie haben sozusagen, also es hat ja die Plattenindustrie auch sehr schnell erkannt, nachdem es ja, glaube ich, in den Ende der 20er Jahren das erste Mal den sogenannten Schallplattenkrieg gab, weil die Schallplattenfirmen Geld von den Rundfunkanbietern haben wollten fürs Abspielen. Auch das hat sich quasi in den nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal wiederholt. Und die Piratensender waren ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass auch alle anderen Rundfunkstationen letztendlich moderne Wellen sozusagen kreiert haben und ein Programm für junge Menschen gemacht haben. Und das ist letztendlich, also das war eigentlich ein Lifehack.
Was mit Medien, das zeitreisende Medienmagazin.
Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Also genau so, vielleicht nicht so betont, aber so lauteten die ersten Worte der ersten Rundfunksendung aus Deutschland vor 100 Jahren. Da gab es sie zu hören. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Schnell wurde das Radio in den 1920er Jahren erfolgreich, egal ob jetzt für Funk für die Frau, Schulfunk oder Kinderfunk. Die neuen Stimmen, die da auch mal überall zu hören waren, die hatten direkt einen großen Einfluss auf ihre Hörer.
Rainer Soko vom Funkerberg Königs Wusterhausen ist weiter bei uns. Nimm uns doch mal mit. Wie kam es damals zur ersten Radioübertragung?
Also man muss dazu sagen, alles, was terrestrisch gesendet wird, per Funk also, hat seinen Ursprung in der sogenannten Hertzschen Welle. Die heißt so, weil es die Welle ist, die Heinrich Hertz entdeckt hat, mit seinem allerersten Grundversuch. Also er hat eine Schaltung gebaut, mit der es erste Mal möglich war, künstlich elektrische Funken zu erzeugen, die elektromagnetische Wellen sozusagen abstrahlen. Und ich habe mal ein bisschen sozusagen aufgenommen und wir hören uns mal an, wie der Versuch an sich von Hertz geklungen haben könnte, muss man sagen, ist ja ein Nachbau.
Das klingt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen nach Morsen.
Ja, ist auch schon Morsen. Mhm. Ich lasse mal noch offen, was für ein inhaltliches Signal wir gerade übertragen haben.
Okay.
Was wir gehört haben, ist das Klackern der Taste, ja, mit der sozusagen der Versuch ausgelöst wird, und der kleine Funke, der sozusagen in dieser Hertzschen Grundschaltung entsteht.
Kommt daher auch Funken?
Ja, also um es gleich vorwegzunehmen, daher kommt Rundfunk auch, weil die Quelle des ersten Sendens war halt der Funke und der hat sich rund um die Antenne ausgebreitet.
Das wusste ich noch nicht.
Und darum heißt es Rundfunk.
Das wusste ich nicht.
So, und im Englischen ist ja Broadcasting sozusagen der entsprechende Begriff, also sozusagen es breittragen, aber im Deutschen geht es durchaus auch auf diese physikalische Bedingungen zu. Und wenn wir jetzt mal 15 Jahre weiter gucken, mit Beginn des 20. Jahrhunderts, also um 1900 rum, hat man eigentlich den Hertzversuch in groß gebaut. Man hat also große Maschinen aufgebaut und dicke, fette Funken gemacht und hat mit denen gesendet, auch wieder gemorst. Wenn es dort jemand hörend empfangen hätte, die Empfänger gab es noch nicht, aber so könnte sich das dann angehört haben mit den großen Knallfunkensendern. Wieder gemorst. Ich löse mal auf. 100 war das übrigens, was wir hier übertragen haben.
Vorhin auch.
Ja, genau, vorhin auch. Und man muss dazu wissen, dass das natürlich immer noch klingt wie ein natürliches Signal. Und wenn jetzt ein Gewitter wäre, dann hätte es diese Art der Übertragung durchaus gestört.
Das hätte es einfach neutralisiert oder so?
Na, es hätte überlagert eigentlich. Okay. Und wenn jetzt die Blitze dazwischen funken, dann kann ich nicht mehr genau rauskriegen, was es ist. Und da kamen schlaue Leute drauf und haben den sogenannten, der hieß wirklich so, tönenden Sender entwickelt. Also einen erstmalig künstlich erzeugten Ton, den es also so in der Natur nicht gibt. Und auch den haben wir natürlich nachgebaut. Und achtet mal auf das Signal. Und, Herr Pehler?
Ein 100.
Ja, leider nein.
Ja, 101 wahrscheinlich.
Das klang doch ganz anders. Das war DLF für Deutschlandfunk.
Mhm. Das war aber sozusagen ein virtueller Nachbau, natürlich.
Das war sozusagen, so hätte sich oder so haben sich die ersten künstlichen Töne angehört.
Und wie ist denn dann das aus diesem Morse-Zeitalter dann das Sprechzeitalter geworden?
Und da sind wir genau bei Königs Wusterhausen und der Wiege des Rundfunks. Nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen ging die militärische Sendestelle Königs Wusterhausen in die Reichspost über und unter Hans Bredow begann man also aus mit diesen ersten militärischen Sendern eigentlich zivile Nutzung zu machen. Man hat angefangen, den sogenannten Wirtschaftsrundspruch zu machen, also Nachrichten zu verteilen. Aber die Techniker dort vor Ort haben im Prinzip Anfang des Jahres 1920 angefangen, mit einem Lichtbogensender Sprache und Musik übertragen, haben das ganze Jahr eigentlich experimentiert. Weil man eben, Bredow hatte sehr früh erkannt schon, dass Rundfunk, also Sprache und Musik für den Hörer, was sehr, sehr Reizvolles ist. Und so kam es also zum 22. Dezember 1920, die erste Radiosendung, die wir kennen. Also Radiosendung definiert nach, es wird Sprache und Musik für den Hörer moderiert übertragen. Und so könnte sich das angehört haben.
Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
Das heißt, da war es gar nicht mehr so still dann mit der Überrundfunkübertragung. Tatsächlich ist es dann so, dass das Jahr 1920, also genau vor 100 Jahren, dazu benutzt wurde, die erste Rundfunkübertragung vorzubereiten.
Genau, also das muss man sagen, dass auch damals war Rundfunk aufwendig. Damals hatte man, aber man muss einfach sich vergegenwärtigen, es gab nichts. Also die hatten nichts, was man zum Radio machen braucht, hatten die. Die ist angefangen vom Mikrofon, wo man die Sprechkapsel vom Telefon genommen hat, über die eigentlichen Sender, über die Modulation, über die Musikzuspielung anfänglich, über die Grammophonplatte, auch da dann modifiziert, eigentlich in eine Art elektrische Schallplattenspieler. Also solche Sachen haben die da in den nächsten Jahren experimentiert und daraus eigentlich den Rundfunk gemacht, wie man ihn heute kennt. Und in Königs Wusterhausen wurde etwa 1922 begonnen, regelmäßig Sonntagskonzerte zu machen. Und da haben wir eigentlich wieder einen Anschluss an die Influenza. In den Sonntagskonzerten von Königs Wusterhausen ist zum Beispiel Edith Bach auch aufgetreten, die Nachtigall von Königs Wusterhausen, eine Opernsängerin, die damit auch durchaus Berühmtheit erlangt hat.
Also wenn du jetzt schon sagst, also jeden Sonntag gab es diese Sendung, ist das dann auch quasi die Geburtsstunde des Radioregelbetriebes? Also heute ist ja so, schaltet man Radio ein, da ist eigentlich immer was zu hören. Das war ja nicht immer so.
Nee, das war damals überhaupt nicht so. Man hat also am Tag 1-2 Stunden gesendet, das war es dann. Und der öffentliche Rundfunk, der richtig offizielle Rundfunk, hat ja am 29. Oktober 1923 begonnen, hier aus dem Voxhaus in Berlin. Da begann ja sozusagen offiziell dann auch der Rundfunk. Und wie gesagt, Königs Wusterhausen hat bis 26 noch parallel mitgesendet und hat dann aber zugunsten des Deutschlandsenders quasi aufgehört.
Damit sind wir schon fast hier bei einer Brücke zu uns. Wir sind ja hier Teil der Deutschlandradio-Familie als Digitalradioprogramm. Welche Verbindung gibt es denn da jetzt zum Jubiläum?
Also das ist ganz spannend, weil zumindest für mich oder für uns als Königs Wusterhausener ist, sagen wir mal, die Deutschlandradio-Familie eigentlich diejenigen, die programmtechnisch mit uns eigentlich verbunden sind bis an den Anfang, weil man hatte schon in den 20er Jahren den Wunsch, ein Programm für Deutschland zu senden. Und das erste Programm kam tatsächlich aus Königs Wusterhausen, 1926, der Deutschlandsender. Und wenn man jetzt den Deutschlandsender sozusagen 26, dann den nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Betrieb genommenen Deutschlandsender 1946, die daraus gewordene Stimme der DDR, den daraus gewordenen Deutschlandfunk Kultur nimmt, dann ist das Deutschlandradio und Deutschlandfunk Kultur sind die Programme, mit denen Königs Wusterhausen quasi historisch verbunden ist. Oh. Ja, da seid ihr ein bisschen ruhig, ne?
Ja, tatsächlich. Das wusste ich auch nicht. Und das ist schon, guck mal, da sind wir uns noch viel näher, als wir dachten. Ich finde ja auch irgendwie spannend, glaubst du eigentlich, die Leute, die wie du in Königs Wusterhausen wohnen und drumherum, die sagen ja oft auch nur KW, weil es kürzer ist. Ist das auch versteckt schon irgendwie die Verbindung zu UKW und so? Oder hat das nichts miteinander zu tun?
Das ist, glaube ich, einfach nur Bequemlichkeit, weil man Königs Wusterhausen relativ lang aussprechen kann, wenn man dann noch formal Rundfunk statt hinterher sagt.
Dann kommen wir wieder zum Kern dieses Gesprächs. Also was ist denn jetzt, wenn du jetzt mal in euer Jubiläumsjahr schaust, also 2020, noch so geplant bei euch?
Also warum feiern wir eigentlich das ganze Jahr? Weil wir in dieser Tradition bleiben wollen, weil die Jungs vor 100 Jahren eben auch experimentiert haben, eigentlich das ganze Jahr lang, feiern wir auch ein ganzes Jahr. Und wir haben in jedem Monat eine Highlight-Veranstaltung. Also jeden Monat machen wir was Besonderes und der Endpunkt wird dann am 22. Dezember 2020 unser großes 100-Jahr-Rundfunk-Konzert werden. Und wir machen ganz, ganz verschiedene Veranstaltungen. Zum Beispiel jetzt am 9. Februar ist die nächste große. Da werden wir Rundfunkempfänger zeigen aus quasi 100 Jahren Entwicklung in Funktion. Und wir machen ganz was Besonderes. Erstmalig haben wir so noch nie gemacht. Wir senden mit einem Sender, mit einem Lichtbogensender in der Technologie von 1920. Den haben wir in den letzten Jahren nachgebaut. Insbesondere Lutz Dunker ist derjenige, der das getrieben hat. Und wir haben den Sender nachgebaut und hoffen, dass es auch an dem Tag funktioniert. Und man wird also hören können, wie es wirklich klang vor 100 Jahren.
Könntest du diese Sendung nicht einfach da nochmal ausstrahlen? Können wir das nicht so dealen jetzt?
Also das wird ein bisschen schwierig, weil diesen Versuch zum Beispiel können wir nur in dem sogenannten Herzraum, das ist ein faradischen Käfig, durchführen, damit wir da nicht irgendwelche anderen Sachen stören. Von der Warte her, und Aufzeichnungen sind dort auch relativ schwierig. Als ich diese Töne nämlich dort aufgenommen habe im Herzraum, habe ich das Aufnahmegerät extra in einen Drahtkäfig gelegt, damit es nicht sozusagen das Aufnehmen selber stört. Also es ist nicht so ganz einfach, aber wir können gerne demnächst nochmal an dieser Stelle oder an anderer Stelle zum was machen.
Du gehst vor, Herr Peiler, dann, ne?
Ja, ja.
Wir sind jetzt ja mit dir 100 Jahre in die Vergangenheit gereist, aber lass uns doch mal 100 Jahre in die Zukunft schauen, vielleicht 2120. Was glaubst du? Wo siehst du da das Radio?
Also, da ist erstmal die Frage, wie definieren wir Radio?
Ja.
Die schönste Freiheit, die der terrestrische, also der drahtlos übertragene Rundfunk hat, ist, dass man ihn nicht abhören kann. Weil niemand weiß, wenn ein Sender ein Programm aussendet, wer hört das? Und das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz großer Freiheitsaspekt. Ich weiß nicht, ob das in 100 Jahren noch gebraucht wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein wesentliches Element ist, was in unserer zunehmend digitalisierten Welt vielleicht mal ein Argument wird, zu sagen, wir wollen den terrestrischen, also den drahtlosen Rundfunk per Antenne, weil wir eben das nicht alles kontrollieren wollen.
Das haben wir ja auch schon mit dem Digitalradio.
Das ist genau. Also ist ja egal, also in welchem Format ich das sende oder welchem Standard ich sende. Wichtig ist, dass ich das nicht kontrollieren kann.
Ja.
Und wenn du mich fragst, was Rundfunk in 100 Jahren ist, dann gucken wir mal 100 Jahre zurück. Der Kern hat sich nicht verändert. Das Bild steht im Kopf. Und das wird in 100 Jahren auch noch sein. Das heißt, die Großmutter, die die Geschichte erzählt hat, die hat ja Bilder am Kopf projiziert. Und wenn's in 100 Jahren wird es auch noch Menschen geben, die Geschichten erzählen, die bei Kindern oder bei Jugendlichen oder bei Erwachsenen und bei allen eigentlich Bilder im Kopf erzeugen. Und solange das so bleibt und wir nicht irgendein Ding implementiert haben, das so direkt ins Hirn strahlt, solange es ist, solange wird es auch Rundfunk geben.
Herr Peiler, was meinst du? Sollen wir nochmal ein Ründchen spielen?
Okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Rainer, du bist da, du hast uns Töne mitgebracht und das sind sozusagen deine Fragen für heute. Ich ahne, es hat was mit Rundfunk zu tun.
Genau, also ich habe drei verschiedene Arten von Tönen mitgebracht, die haben alle was mit dem Rundfunk zu tun und ich habe vorher überlegt, okay, was könnt ihr eigentlich noch kennen aus dem Rundfunk und darum ist der erste Ton etwas, was euch durchaus bekannt vorkommt.
Oh, der macht das ist aber schwer, Herr Peiler.
Ja, die Hürde, die hängt auch höher, ne?
Ja, das ist schon eine ganz schöne Bühne, die du aufgebaut hast. Okay, wir nehmen sie, wir hören mal rein, hier ist nur Ton Nummer 1. Ha!
Und das kenne ich sogar auch noch.
Darf ich lösen?
Also, ja. Ich habe ja die Frage gar nicht gestellt.
Okay. Ach so. Ja, genau. Stell die Frage bitte.
Also, ich glaube, ihr wisst schon, was es ist. Es ist der sogenannte Hinz-Triller.
Ja, das hätte ich noch sagen können.
So, jetzt ist die Frage, wofür wurde der eigentlich erfunden?
Also, der ist ja eigentlich da, bei den Verkehrsmeldungen, die ja auch jetzt immer stärker aussterben. Zum Beispiel auch bei den Kollegen vom Deutschlandfunk, das kommt demnächst aus den Nachrichten rausgenommen. Ich glaube, das ist der Hinz-Triller ist dazu da, weil er dann das Auto laut stellt, das RDS-Signal war da. Ich weiß nicht, ob es mit dem RDS zu tun hat oder mit dem Vorgänger.
RDS gab es ja noch nicht, 1970.
Also es hat auf jeden Fall dieses Signal, wenn es das ein Autoradio festgestellt hat, wurde das Programm lauter, damit, wenn man leise gedudelt hat, mal beim Hinz-Triller wusste das Radio, okay, das muss jetzt laut sein. Das ist also meine Erklärung.
Ja,
ich möchte auch eine Erklärung abgeben.
Ja, aber du hast sie nicht gegoogelt zwischendurch, oder?
Nee, ich würde
das
aber so.
Der nicht.
Nein, das mache ich nicht. Ich glaube, es ist so ähnlich, wie Daniel sagt, bloß dass es gar nicht quasi automatisch maschinell passiert, sondern quasi ein Triller ist, der den Zuhörer in Aufmerksamkeit versetzt, also quasi wie ein Warnsignal.
Also erstmal ist es so, es ging darum, einen Ton zu kreieren, der nicht in Musik vorkommt und der tatsächlich automatisch Autoradios bedient. Aber eigentlich erfunden wurde er, weil es in den Autobahnraststätten Tonaufzeichnungsgeräte gab, die automatisch die Verkehrshinweise mitgeschnitten haben. Und dann konnten die Leute an den Autobahnraststätten hingehen und konnten die sich anhören. Oder wurden da Dinge mitgemacht.
So quasi ein Podcast.
So eine Art Mitschnittservice quasi.
Okay.
Und das war.
Kriegt Daniel einen Punkt?
Ja, ich finde ja.
Danke, das ist toll. Da würde ich sagen,
also bin ich auch für die Punkte verantwortlich?
Ja,
kannst du sagen.
Wir können nicht beurteilen, ob das richtig genug war.
Ja, ich finde, also dieses automatische Lautermachen, das ist ja eine Kernfunktion.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben den Hinz-Triller auch namentlich benannt. Ich hatte ihn nur auf der Zunge, wie man so schön sagt.
Da haben wir mal direkt in Ton 2 rein.
Grenzen, der Schießbefehl aufgehoben ist.
Das ist sofort wieder ein
Kriegt auch ein bisschen Gänsehaut so jetzt. Ja. Ne? Aber
historischer Ton, was ist deine Frage dazu?
Die Frage ist, wann war das aus welchem Anlass? Also beides lasse ich gelten. Wann war das oder aus welchem Anlass? Oder vielleicht wo? Alles so, jeder, der sozusagen etwas zu diesem Ereignis weiß.
Dann sage ich mal erstmal 1988.
88 muss ja falsch sein, weil 89 ging die Mauer auf.
Ja, ich sage 1989.
Ja, toll. Ich habe gedacht, der Schießbefehl war vielleicht schon vorher aufgehoben.
Ah, okay.
Ja, aber das war ja auch, sage ich mal, sehr eng begrenzt damals alles, Herr Pähler.
Ja, okay.
Also ich sage 1989.
Ja, das habe ich aber eigentlich ja schon gesagt. Das würde ich jetzt nicht gelten.
Ja, das finde ich auch gut, dass das gelten ist.
Aber meine Frage ist, was hatte das mit dem Rundfunk dann zu tun?
Ja, genau. Also diese Sendung wurde über den sogenannten SU2, den Stereo-Übertragungswagen Nummer 2, produziert und abgestrahlt. Und diesen Wagen haben wir heute bei uns im Museum. Und machen mit dem auch manchmal Rundfunk. Also das ist die Geschichte, warum wir den haben und warum ich diesen Ton hier habe. Will noch jemand was zur Lösung beitragen?
Ja, ach so.
Also,
was waren noch die Fragen?
Wisst ihr irgendwas zu der Veranstaltung?
Nein, ich weiß gar nichts. Ich wusste ja noch nicht mal, dass das nicht 1988 war.
Also, das war tatsächlich das Konzert für Berlin. Es hat 3 Tage nach dem Mauerfall stattgefunden in Berlin in der damaligen Deutschlandhalle. Und das war total legendär, weil im Prinzip die Macher, die das ganz spontan organisiert haben, haben quasi in ihre Listen geguckt, welcher Künstler ist hier gerade aktuell in Deutschland. Und die sind alle gekommen, es waren alle da. Und die haben da, glaube ich, irgendwie so 6 Stunden Programm gemacht oder so. Und es war ein legendäres Programm, gibt es ganz tolle Aufzeichnungen zu. Wie gesagt, abgestrahlt mit dem Stereoübertragungswagen Nummer 2, der bei uns im Museum steht.
Also, du hast uns jetzt noch eine dritte Frage mitgebracht.
Ja, die ist schwer, muss ich zugeben, die ist wirklich schwer.
Und da gibt es sogar 3 Töne zu. Fangen wir erstmal mit dem ersten an.
Der Apparat, der links von Ihnen steht, sollte auf den Ultrakurzwellensender des ersten Programms eingestellt sein, also 90 MHz Kanal 10. Der Empfänger auf der rechten Seite wird abgestimmt auf das zweite Programm, 93,6 MHz Kanal 22.
Oh, da weiß ich aber auf jeden Fall mal was.
Echt?
Keine Ahnung. Ich glaube, es geht auf jeden Fall darum, auf diese Art und Weise über 2 Ausstrahlwege quasi eine Stereoübertragung zu ermöglichen.
Gelöst.
Herr Pähler!
Das stimmt.
Herzlichen Glückwunsch.
Das stimmt auf den Punkt.
Toll.
Das war nämlich Ende der 50er Jahre in Berlin und wir hören mal in den zweiten Ton nochmal schnell rein.
Zwischen den beiden Rundfunkgeräten sollte ein Abstand von 2 bis 4 Meter eingehalten werden.
Damit wurde sozusagen der Stereo-Effekt sozusagen erzeugt und in den dritten Ton.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten werden Sie Gelegenheit haben, einem Experiment beizuwohnen, das zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Rundfunks veranstaltet wird. Wir laden Sie ein zu einer stereophonischen Versuchssendung.
Und genauso haben die das gemacht. Die haben auf SFB1 den einen Kanal, auf SFB2 den zweiten Kanal und haben damit erstmalig Stereo übertragen. Und das muss ein Knaller gewesen sein, weil es gab ganz, ganz viele positive Rückmeldungen zu diesem historischen Ereignis. Und das, Herr Behler, 1-1.
Ja. Wow.
Ich bin auch besonders froh, dass ich diesen Punkt gemacht habe, weil du es angekündigt hast mit den Worten, das ist jetzt wirklich schwer.
Ja, weil überleg mal, das ist ja eine Zeit, die ist ja ewig her, ne?
Das stimmt.
Ich sage herzlichen Dank für diese stereophonische Ausarbeitung der von 100 Jahre Rundfunk. Wir sind mit dir zurückgereist, haben uns die Influencer angeschaut. Rainer Sukow, herzlichen Dank. Ich sage nochmal die Adresse 100jahrerundfunk.de. Da gibt es dann nochmal alle Infos zum großen Jubiläumsjahr. Danke für den Besuch bei uns.
Und für die Schreibfaulen einfach 100jr.de.
Ach, meine Güte. Da würde ich sagen, das passt doch sehr gut. Herr Päder?
Ja.
Es war mir eine große Freude, dich ganz hier auch in Stereo zu hören. Und die nächste Ausgabe gibt es dann auch wieder sowohl im Rundfunk als auch als Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.